Wir sagen ja, das sind die 8 Schritte zum Glück. Wenn Jesus sagt, glückselig oder selig sind die, dann heißt das, glücklich sind die oder beneidenswert. Und laut Jesus Christus sind dies eben die 8 Schritte, die uns zeigen, wie wir ein erfülltes, ein glückliches Leben führen können. Die ersten 3 Schritte, die wir bereits gemacht haben, in Matthäus 5, Vers 3 steht, glückselig die Armen im Geist, jene, die erkannt haben, ich kann es nicht ohne Christus, ich bin bankrott, ich bin eigentlich ein Versager. Die Erkenntnis der eigenen Unfähigkeit. Dann das nächste im Vers 4, glückselig sind die Trauernden oder die Leid tragen, denen dieser Zustand Leid tut. Denen es leid tut, dass sie Sünder sind, dass sie unvollkommen sind. Und dann das nächste im Vers 5, glückselig sind die Sanftmütigen, das sind die, welche sich sanftmütig, nachdem sie erkannt haben, ich bin es nicht vor Gott, mein Zustand tut mir leid, die sich dann sanftmütig der Führung Gottes unterordnen. Das ist der 3. Schritt zum Glück und die 3 Schritte haben wir etwas ausführlicher besprochen die letzten 2 Abende. Wir haben noch 5 Schritte übrig und wir werden jetzt den Schnellgang einschalten und die 5 Schritte noch fertig machen. Ich möchte ja, dass ihr nach Hause geht und dass ihr wisst, wie man glücklich werden kann. Natürlich, du kannst es auch selber durchlesen, dann weißt du es auch. Ich sage halt nur ein paar Worte dazu. In den ersten 3 Punkten, die Erkenntnis, ich hab's nicht, das Eingeständnis, es tut mir leid, dass ich so bin, und die Unterwerfung unter die Führung Gottes, in diesen 3 Punkten geht es um die innere Haltung eines Christen, eines Menschen. Das ist eine innere Haltung, die Erkenntnis der Unfähigkeit und so weiter. Die nächsten 3 Schritte nun, Schritt 4-6, sprechen darüber, wie sich diese innere Haltung im Leben eines Menschen auswirkt. Hier geht es um die Auswirkungen dieser inneren Haltung. Weißt du, vielleicht fragst du dich inzwischen, dich selber, habe ich eigentlich bereits erkannt, dass ich geistlich arm bin? Tut mir mein Zustand eigentlich leid? Habe ich mich eigentlich bereits der Führung Gottes untergeordnet? Vielleicht bist du dir selber nicht ganz gewiss über dein eigenes Leben. Nun, woran erkenne ich, ob ich das getan habe oder nicht? Und wir erkennen das in den nächsten 3 Schritten, nämlich in den Auswirkungen. Und wenn diese Auswirkungen in deinem Leben zutreffen, dann hast du die ersten 3 Schritte bereits gemacht. Wenn sie nicht zutreffen, kann sein, dass in den ersten 3 Schritten irgendeiner fehlt. Nächster Vers ist der Vers 6. Das ist der 4. Schritt zum Glück, zum erfüllten Leben. Im Vers 6 sagt Jesus Christus, glückselig, beneidenswert oder fröhlich glücklich sind die Menschen, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Einen Menschen, einen Christen, mit der rechten inneren Haltung, weißt du, woran du das erkennst? Ob er einen Hunger hat nach dem Wort Gottes. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen gesättigt werden. Wenn du dich selber fragst, bin ich ein Mensch, der bereits erkannt hat, dass ich geistlich arm bin, habe ich mich bereits der Führung Gottes untergeordnet? Wenn du diese Schritte getan hast, dann wirst du einen Hunger haben nach dem Wort Gottes. Wisst ihr, was mich sehr ermutigt in dem Vers? Jesus sagt hier nicht, glücklich ist der da gerecht ist, sondern er sagt, glücklich ist, wem da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. In anderen Worten, glücklich ist jeder Mensch, der auf dem Weg ist. Jesus sagt nicht, glücklich sind die Gerechten. Er setzt nicht voraus, dass du gerecht und fix und fertig und vollkommen bist. Aber was Jesus sich wünscht, ist, dass wir einen Hunger haben nach der Gerechtigkeit. Dass wir einen Hunger haben nach dem Wort Gottes. Oftmals kommen Studenten zu mir und sagen, Hans-Peter, ich möchte irgendwie Christ sein, ich möchte Gott gefallen, aber es klappt einfach nicht. Ich möchte mich ändern, aber ich bin immer noch der Alte. Und sie kommen ziemlich verzweifelt, weil sie wirklich wollen, sie wollen anders werden, aber es klappt nicht. Wenn diese Leute zu mir kommen, kann ich ihnen nicht immer konkrete Tipps und Hinweise geben, denn Gott arbeitet auf verschiedene Weise. Aber eines sage ich ihnen immer. Ich nehme ihre Hand und sage, ich gratuliere dir. Du bist auf dem richtigen Wege. Denn wenn ein Mensch sagt, ich möchte anders werden, ich möchte Gott gefallen, aber es klappt nicht, dann ist er ein Mensch, welcher hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Und wir haben ein Versprechen von Jesus Christus, sie sollen gesättigt werden. Diesen Studenten gebe ich meistens den Vers aus Jeremia 29. Jeremia 29, Verse 13 und 14, das sind eine meiner liebsten Verse im Alten Testament. Da sagt Gott, Jeremia 29, Vers 13, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und wenn du ein Mensch bist, welcher sagt, wenn wir Menschen sind, die sagen, Herr, ich möchte anders werden. Ich möchte nicht so weiterleben, wie ich lebe. Ich möchte dir gefallen. Dann darf ich dir ein Versprechen geben von Gott. Nämlich, du wirst ihn finden. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und Jesus sagt, glückselig, beneidenswert sind die Menschen, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, die es wollen, denn sie werden gesättigt werden. In Vers 7 haben wir den nächsten Schritt, die nächste Auswirkung eines Menschen, der die ersten drei Schritte gemacht hat. Also das erste Zeichen ist, dass du dich ändern möchtest, nach der Gerechtigkeit trachtest. Die zweite Auswirkung steht im Vers 7. Glückselig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Hier geht es ganz einfach um das Geben. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit bekommen. Selig sind die, die gelernt haben, weiterzugeben, Barmherzigkeit zu üben, Dinge zu verschenken, sich selbst. Selig sind die, die gelernt haben, wegzugeben, denn sie werden auch bekommen. So könnte man diese Verse übersetzen. Ein Beweis oder ein Merkmal von einem Christen, der eine wahre Umkehr erlebt hat, ist, dass er barmherzig ist zu seinem Nächsten. Dass er Mitleid hat. Dass ihm ein Mensch Leid tut, dem es nicht so gut geht. Dass du ein Mensch bist, dem der Nächste etwas ausmacht. denn mein Nachbar ist mir nicht egal. Ein Mensch, der gelernt hat, zu geben. Kurzum, ein Mensch, der ein Segen ist für andere. Ich frage mich, was du gebetet hast, als du hierher kamst zum Dauernhof. Wenn du überhaupt gebetet hast, ich weiß es nicht. Aber vielleicht hast du gebetet, lieber Vater, ich bitte, dass du, wenn ich am Dauernhof bin, dass ich dich besser kennenlerne. Ich bitte, dass du mich segnest. Ich bitte, dass du mir eine gute Zeit schenkst. Ich bitte, dass du mir Erholung schenkst. Ich bitte, dass du mir eine gute Woche gibst. Und es klingt wie ein sehr geistliches Gebet, aber im Prinzip ist es ein sehr egoistisches Gebet. Ich hätte nicht, dass es falsch ist, aber ich hätte einen anderen Vorschlag, wie wir beten könnten. Vater, ich bete, dass wenn ich eine Woche am Dauernhof bin, dass ich ein Segen werde für die anderen Teilnehmer. Ich bete, Vater, dass du mich verwendest, um die anderen Teilnehmer fröhlich zu machen. Bitte, Vater, verwende mich, dass ich ein Segen werde für die anderen. Das wäre ein Gebet, welches Gott noch besser gefällt. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die, die gelernt haben, weiterzugeben, denn sie werden auch von Gott geschenkt werden. Der nächste Schritt zum Glück, in Vers 8. Das ist die nächste Auswirkung eines Menschen, der eine Umkehr erlebt hat. Nämlich, sagt Jesus hier, glückselig, die ein reines Herz haben oder die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig bist du, fröhlich bist du, erfüllt bist du, wenn du ein reines Herz hast. Was heißt es eigentlich, ein reines Herz zu haben? Im Psalm 51 betet David, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Was ist ein reines Herz? Das ist wieder so ein Ausdruck, den wir immer verwenden, aber wenn wir nachdenken, was ist es eigentlich? Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir gar nicht genau, was es ist. Ein reines Herz ist ganz sicher kein fehlerloses Herz. Wenn das so wäre, gäbe es keinen einzigen Menschen mit reinem Herzen auf dieser Welt. Denn kein Mensch ist fehlerlos, außer einer, das ist Christus. Das Wort rein, ein reines Herz, kommt vom griechischen Wort kateros und das heißt so viel wie gereinigt. Ein reines Herz ist also ein gereinigtes Herz. Ein reines Herz, in Englisch gibt es ein ganz schönes Wort, a pure heart is a single-minded heart. Ein reines Herz ist ein einfältiges Herz, ein single-minded heart. Ein Herz, welches einzig und allein auf Christus ausgerichtet ist. Vielleicht verstehen wir besser, wenn ich euch sage, was es heißt, nicht ein reines Herz zu haben. Nicht ein reines Herz zu haben heißt, dass du neben deinem Leben als Christ noch die 10 anderen Dinge hast, die du gerne erreichen möchtest. Du hast 11 Ziele in deinem Leben und eins davon ist, Christ zu sein. Du möchtest beliebt sein von deinen Arbeitskollegen und Familie. Du möchtest von Freunden anerkannt sein, Punkt 2. Du möchtest erfolgreich sein im Beruf, Punkt 3. Du möchtest gut sein im Sport, gute Skifahrer werden, Punkt 4. Du möchtest gebildet sein, Punkt 5. Und du willst auch in den Himmel kommen und guter Christ sein, Punkt 6. Das heißt, nicht ein reines Herz zu haben. Das heißt nicht, dass du nicht Skifahren gehen darfst. Das heißt nicht, dass du nicht ehrgeizig sein darfst im Beruf. Aber wisst ihr, was es heißt? Egal, ob du Skifährst, egal, ob du im Büro sitzt, egal, ob du auf der Kanzel stehst, egal, ob du betest, dass in allen Dingen dein Ziel ist, Christus zu verherrlichen. Das ist ein reines Herz. Mir gefällt, was Paulus gesagt hat in Philipper Kapitel 3. Er gesagt, nicht, dass ich schon ergriffen hätte. Ich bin noch nicht perfekt. Und dann sagt er, aber eines tue ich. Ich strecke mich auch nach vorne und jage dem Ziel nach, dem Siegespreis nach in Jesus Christus. Eines tue ich, nur eines. Paulus hat Zelte gemacht. Paulus hat sicher manchmal Karten gespielt auf seinen Bootsreisen. Er war ja mit dem Boot unterwegs, das ist normalerweise untergegangen, wenn er drauf saß. Aber er hat zwischendurch sicher Karten gespielt oder sowas. Paulus hat wahrscheinlich viel gemacht. Aber er hat gesagt, nur ein Ziel habe ich. Ob ich Zelt baue, ob ich Karten spiele, ob ich predige, ob ich bete, ob ich im Gefängnis sitze, ob ich unter Wasser bin. Nämlich, dass Christus verherrlicht wird an meinem Leibe. Das ist mein Ziel. Das ist ein einfältiges Herz. Also wenn ein Christ, wenn ein Mensch erkannt hat, ich bin geistlich arm, ich bin bankrott, ihm dieser Zustand leid tut, er sich dann der Führung Gottes unterordnet, dann wird sich in diesem Leben Folgendes einstellen. Er wird Hunger haben nach der Gerechtigkeit. Er möchte anders werden. Er wird lernen zu geben, von sich selbst wegzuschauen. Und sein Herz wird immer mehr sich an Christus haften. Sein Ziel des Lebens wird immer mehr werden, Christus zu verherrlichen. Und damit kommen wir zur letzten Dreiergruppe. Eigentlich sind es nur zwei, weil die neunte, das wiederholt sich nur. Das sind also 8 Schritte zum Glück. Hier lesen wir den letzten zweien in Vers 9 und 10 und 11. Wenn ein Christ die ersten 6 Punkte durchgelebt hat, sind die Konsequenzen diese letzten 2 Punkte. Das sind die Konsequenzen, mit welcher ein Christ konfrontiert wird, wenn er die ersten 6 Seligpreisungen in seinem Leben Wahrheit geworden sind. Du kannst dich ja zum Beispiel fragen, wer ist in meiner Umgebung ein Christ, der wirklich diese Seligpreisungen lebt? Die zweiten 3 Punkte, 4 bis 6. Waren für dich selbst. Du weißt, ob du Hunger hast nach der Gerechtigkeit. Du weißt, ob du gelernt hast zu geben. Und du weißt, ob du ein reines Herz hast. Aber jetzt kommt das Nächste, die Konsequenzen. Wir können sogar andere Menschen anschauen und sagen, wie sieht's mit dem aus? Lebt der die Seligpreisungen? Das sind die Konsequenzen. Und die erste Konsequenz lesen wir in Vers 9. Und da sagt Jesus, glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Selig sind die Friedensstifter, Friedfertigen werden sie auch genannt in der Luther-Übersetzung. Was heißt es nun, ein Friedensstifter zu sein? Musst du da Mitglied im UNO-Sicherheitsrat sein oder? Ist ein Friedensstifter jedes Mal, wenn zwei Leute sich streiten, gehst du rein und hältst sie auseinander, damit sie sich nicht erwürgen. Was versteht Jesus unter Friedensstifter? Was ist das? Ist Friede etwas Äußerliches, das man beeinflussen kann, oder ist Friede ein innerer Zustand? Interessant, ich habe letztlich mal gelesen, ein Londoner Forschungsinstitut hat eine Studie gemacht und hat festgestellt, in den letzten 4000 Jahren, also ungefähr seit Abraham bis zu uns heute, wurden 8000 Friedensverträge unterschrieben. Ganz schön viel. 8000, von denen man weiß, geschichtlich. Es gab in den letzten 4000 Jahren aber nur 268 Jahre ohne aufgeschriebene Kriege. Interessant. Ich habe letztes Jahr auch in Schloss Klaus bei so einer Jugendkonferenz, waren so junge Leute zwischen 14 und 18, und ich habe sie gefragt, ich habe ihnen gesagt, du bist jetzt 14 Jahre alt, ihr seid 14, 15 Jahre, ihr könnt ja eigentlich gar nichts dafür, dass ihr auf der Welt seid. Du hast ja auch nicht ausgesucht, dass du auf der Welt bist, dass du geboren wirst. Du bist einfach hier und jetzt musst du halt damit leben. Mehr oder weniger. Und dann habe ich sie gefragt, seid ihr eigentlich glücklich, seid ihr enthusiastisch, so wie ihr diese Welt vorfindet, jetzt 1995? Könnt ihr euch dasselbe fragen. Aber ich habe diese jungen Leute gefragt, seid ihr eigentlich glücklich und zufrieden in dieser Welt, in der ihr euch selber findet, wo ihr gar nicht unbedingt sein wollt? Aber ihr seid nun mal da. Und dann haben sie ein bisschen nachgedacht und haben gesagt, nein, sind wir eigentlich nicht. Dann habe ich gesagt, okay, ihr seid also nicht glücklich. Was glaubt ihr, ist das Problem, warum ihr nicht glücklich seid? Und dann haben sie halt gesagt, und ein bisschen nachgedacht, ja, ein Problem ist, die Menschen sind alle so gierig. Die habe ich aufgeschrieben. Machtgier. Andere haben gesagt, ja, warum sind sie gierig? Sie sind so stolz. Menschen sind so stolz. Stolz aufgeschrieben. Und dann Ich-Sucht. Also Sachen kamen raus und ich habe die alle aufgeschrieben. Da habe ich gesagt, okay, also ihr seid in dieser Welt und ihr seid nicht zufrieden mit dieser Welt und ihr seht, die Welt ist schlecht, die Welt ist stolz, die Welt ist machtgierig, die Welt ist ich-süchtig, die Welt denkt nur an sich und so weiter. Wir hatten also 20 Wörter aufgeschrieben. Da habe ich gesagt, okay, die Welt ist schlecht, ich habe eine gute Idee. Was wir jetzt machen, wir machen eine ganz hohe Mauer um Schloss Klaus. Da war gerade die Konferenz. Wir machen eine ganz hohe Mauer um das Schloss und wir sperren die Welt aus. Die Welt ist ja schlecht, ist ja machtgierig und alles. Wir trennen uns einfach von der Welt und wir sperren uns nur in Schloss Klaus ein. Dann sind nur wir Heiligen hier zusammen. Und dann haben sie gefragt, glaubt ihr, wenn wir die Riegel zumachen, den Schlüssel umdrehen, uns von der Welt trennen, glaubt ihr, dass es auch sogar in Schloss Klaus, wo wir so beisammen sitzen, so nett, Hass gibt, Ich-Sucht, Stolz, Machtgier? Und dann haben sie ein bisschen rumgeschaut und haben gesagt, ja, der Typ da drüben und so weiter, ja, und dann hat er gesagt, der Typ da drüben, ja, der ist stolz und der ist machtgierig. Aber ich sage, okay, jetzt haben wir ein Problem. Die Welt ist schlecht, machtgierig. Jetzt haben wir uns abgeriegelt von der Welt. Jetzt stellen wir fest, unter uns sind auch welche schlecht und machtgierig. Also was tun wir jetzt? Wisst ihr, was wird das Nächste, was wir tun? Wir gehen nach Hause zu unserer kleinen Familie, Vater, Mutter, Geschwister und so weiter. Und dann sperren wir uns ein, machen eine große Mauer um unser kleines Haus zu Hause. Wir sperren die Welt aus und wir sperren Schloss Klaus aus. Dann sind wir nur in unserer kleinen Familie. Habe ich ihnen gesagt, glaubt ihr, dass ihr auch in eurer Familie Sachen wie Ich-Sucht, Stolz, Hass und so weiter findet? Und dann hörst du mal länger nichts und hat gesagt, ja, Großmutter und so weiter und so weiter und meine Schwester, die Kuh und so weiter, kennt ihr ja, gell? Aber ja, jetzt haben wir ein Problem. Die Welt ist schlecht, Schloss Klaus ist schlecht, eure Familie ist schlecht. Das Letzte, was du jetzt tun kannst, ist, geh in den Wald rauf, klettere auf einen ganz hohen Baum und setze dich alleine auf den Baumwipfel oder geh irgendwo in einen Berg. Dann bist du ganz alleine, getrennt von Welt, Schloss Klaus und Familie. Dann habe ich sie gefragt, glaubst du, dass du sogar, wenn du alleine bist, in dir Dinge findest, wie Ich-Sucht, Macht, Stolz, Hass, Zorn? Dann werden sie immer längsamer, sagen immer weniger. Aber dann haben sie gesagt, ja, ich glaube, ich finde das auch. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann haben wir ein Problem. Nämlich, das Problem ist nicht die Welt. Das Problem bist du und ich. Wir sind das Problem. Weil in uns ist Unfriede, Hass, Stolz und so weiter. Wie kann ich also Frieden stiften? Nämlich, indem ich selbst einmal zum Frieden komme. Und was ist also ein Friedensstifter, wenn Jesus hier sagt, glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes, Söhne Gottes heißen. Zuerst muss ich mich einmal selber in Ordnung bringen lassen, Gott mir den Frieden schenken lassen, und erst dann kann ich jemals Frieden stiften. Und wie stifte ich Frieden? Indem ich die Friedensbotschaft, nämlich den Herrn Jesus Christus, anderen Menschen weitersage. Das ist Friedensstifter zu sein. Ein Friedensstifter ist ganz einfach jemand, der Jesus Christus weitersagt, hinausträgt durch sein Leben und durch sein Tun, durch sein Reden. Ich möchte vielleicht nur ganz kurz etwas dazu sagen. Und vielleicht, und ich bin mir ganz sicher, dass viele unter euch hier sitzen, die genau das Problem haben. Die sagen, ja, ich weiß, ich soll Jesus weitersagen, aber ich tue mich so schwer. Es ist so schwer für mich, von Jesus weiterzusagen. Natürlich könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, wie man das macht oder wie man es nicht macht. Ich möchte aber nur einen Punkt ganz kurz dabei erwähnen. Nämlich, ein Grund, warum Jesus Christus vielleicht in deinem Leben nicht Realität ist, nicht so wirklich ist im Alltagsleben an der Uni oder an deinem Berufsplatz, ist der, dass dein Herz nicht erfüllt ist von Jesus Christus. Ich werde euch gleich erklären, was ich damit meine. Wenn dein Herz nicht erfüllt ist von Jesus Christus, dann wirst du nicht über Jesus Christus reden. Die Claudette, das war die ehemalige Sekretärin am Dauernhof, die ist abgehauen im Jena, weil sie heiratet natürlich. Alle heiraten. Und die hat den Paul, heißt er. Ein halbes Jahr habe ich mit ihr im Büro zusammengearbeitet, da hat sie den Paul bereits gekannt. Wisst ihr, wie oft ich den Namen Paul gehört habe? Ganz, ganz oft. Jeden Tag. 10 Mal. Bei jeder günstigen und ungünstigen Gelegenheit hat Claudette über Paul gesprochen. Wisst ihr, warum sie über Paul gesprochen hat? Weil ihr Herz voll war mit Paul. Hoffentlich immer noch ist. Jesus sagt in Matthäus 12, wessen das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Wenn dein Herz von Paul voll ist, dann sprichst du über Paul. Wenn dein Herz von Fußball voll ist, sprichst du über Fußball. Und wenn dein Herz von Jesus voll ist, sprichst du über Jesus. Und ein Grund, warum Christen nicht Zeugnis reden, ist ganz einfach. Ihr Herz ist nicht voll von Jesus. Ich bin Christ geworden, als ich 15 Jahre alt war. Und am Anfang habe ich recht gut angefangen, probiert alles das Richtige zu machen, bis es mich nicht mehr so interessiert hat. War dann, habe meine meiste Zeit verbracht mit Höhlenforschen, Klettern, Skifahren und mit Mädchen. Wenn du mit mir vor 10 Jahren, wenn du mich getroffen hättest, irgendwo in einem Gasthaus oder sonst wo, hätte ich dir viel erzählt vom Höhlenforschen, vom Skifahren, vom Klettern und von Mädchen. Wenn du mich über Jesus gefragt hättest, obwohl ich ihn kannte, hätte ich vielleicht ein bisschen peinlich abgelenkt, gesagt, ja, ich gehe in die Kirche, ja. Wisst ihr warum? Weil mein Herz war nicht voll von Jesus. Deshalb ging auch mein Mund nicht über, darum hatte ich auch nichts zu sagen. Wenn ich jetzt zurückdenke, wie viele Stunden habe ich damals mit Höhlenforschen, mit Klettern, mit Skifahren und mit Mädchen verbracht? ungefähr 99% meines Lebens. Wie viel Zeit habe ich mir genommen, Christus besser kennenzulernen, in meinem Leben im Alltag? Wenn es gut ging, 3 bis 4 Minuten. Und ich habe mich gewundert, warum es so schwer ist, von Jesus zu erzählen. Sonntag, der Pfarrer hat immer gesagt, ihr müsst Jesus weitersagen, ihr sollt ein Zeugnis sein von Christus. Ich habe es auch in der Bibel manchmal gelesen. Aber mit denen ist es auch viel mehr Spaß als mit den Christen. Darum bin ich gerne mit denen beisammen. Aber wisst ihr was irgendwie komisch ist? Wenn ich zusammen bin mit ihnen, hundertprozentig nach einer Viertelstunde reden wir irgendwas über Jesus. Und ich will das gar nicht, ich suche das gar nicht. Aber einmal merke ich, wovon reden wir? Schon wieder von Jesus. Was auch schön ist. Aber das ist eigentlich unbewusst, aber einfach, weil ich wenigstens ein Stück weit gelernt habe, doch nur mit Jesus zu leben. Ich möchte noch vielleicht ganz kurz was sagen, dass ihr das nicht missversteht. Denn es wird immer missverstanden, ja, okay, dann ab morgen mache ich halt eine halbe Stunde stille Zeit und bete halt 15 Minuten statt 5. Dann werde ich wohl mehr über Jesus reden. Wirst du nicht. Missversteht Christenleben nicht immer so in der Früh eine halbe Stunde stille Zeit. Martin Luther hat gesagt 3 Stunden. Das schaffe ich sowieso nie. Und am Abend, dann bevor man ins Bett geht, wenn ich nicht gerade einnicke, vielleicht auch noch 1/4 Stunde. Und das ist mein geistliches Pensum für den Tag. Wisst ihr, mein Christenleben ist für die längste Zeit so gelaufen. Wenn es schlecht war, 2 Minuten, wenn ich gut war, 15 Minuten. Und wenn ich 15 Minuten hatte, dann dachte ich so, Gott, jetzt musst du den Tag aber echt segnen, weil jetzt habe ich mir Zeit genommen für dich. Und wisst ihr, darum geht's Gott nicht. Gott möchte nicht in der Früh dein Verslein da hören und dein Reimchen, Vater unser im Himmel, und segne den Tag und hilf allen Missionaren und rette sonst alle Menschen auf der Welt. Diesen Vers braucht Gott nicht. Wisst ihr, was Gott möchte? Er möchte mit uns leben. Er möchte mit uns zusammen den Tag verbringen. Betet ohne Unterlass. Habe ich gedacht, so ein Blödsinn, ich muss ja arbeiten auch mal zwischendurch, ich kann ja nicht dauernd beten, außer ich bin Mönch oder sonst was. Wisst ihr, was es heißt, beten ohne Unterlass? Den ganzen Tag, heute bist du sicher 1-2 Mal alleine mit dem Sessellift oder mit dem Skilift hochgefahren. Red mit Jesus. Sag ihm, die Ski kleben heute ganz schön, gell? Das Wetter ist zwar wunderbar, aber der Schnee ist klebrig und so weiter. Red einfach mit Jesus. Leb mit ihm. Wenn du ins Auto fährst, von deiner Arbeitsstelle nach Hause oder was immer, red mit Jesus, schalt mal den doofen Radio ab, red mit Jesus. Wenn du auf die Toilette gehst, Gott hat es geschaffen, auch mich, auch das Abfuhrsystem. Rede mit Jesus. Das ist nichts Schlimmes, wenn du das da machst in der Toilette. Wisst ihr, das ist ein Leben mit Gott. Nicht ein System, welches man, nicht eine Methode, sondern mit ihm zusammenleben. Und du wirst feststellen, du sprichst bald wieder mal über Jesus, weil du ja den ganzen Tag über mit ihm redest. So wie meine Frau zu Hause. Wenn ich einen Tag zu Hause bin, sage ich auch nicht, meine Laura, und jetzt setzen wir uns 3 Stunden hin und reden, auf den Knien womöglich. Blödsinn. Ich gehe durch die Küche und sie sagt, schmeiß mir das mal rüber, schmeiß sie rüber, und dann verschwindet sie wieder. Dann haben wir Zeiten, wo wir sagen, meine Laura, lass uns mal hinsetzen, 10 Minuten auf einen Kaffee und was besprechen. Dann setzen wir uns hin, schauen uns in die Augen und sprechen. Aber das ist nicht immer so. Und dasselbe mit Jesus Christus. Es gibt Zeiten, ja, da setze ich mich bewusst hin oder ich gehe bewusst spazieren, um nur mit Jesus zu reden. Aber dann gibt es Zeiten, wo ich ihm Worte rüberwerfe und sage, ja, hilf mir jetzt. Ich muss mit diesem da reden, möchte nicht mit ihm reden. Kommt auch vor. Ich möchte mit der da helfen oder was immer. Sag es Jesus, red mit ihm. Das ist ein Leben mit Gott. Und das zeigt auch, weißt du, wenn ich zum Beispiel mit der Hannelore einen ganzen Tag nichts rede, das ist ein Zeichen, dass da was faul ist an der Beziehung. Wenn du einen ganzen Tag mit Jesus nicht redest, da ist was faul an der Beziehung. Verliebe dich in Jesus. Vers 10. Das ist jetzt der letzte Schritt zum Glück, denn 10 und 11 ist eigentlich dasselbe. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Wenn du, laut Vers 9, ein Friedensstifter bist, ein Mensch, der Jesus weiter sagt, damit Frieden in den Herzen der Menschen kommt, dann wirst du folgendes Phänomen erleben. Nämlich, wenn du von Jesus sprichst, hast du immer zwei Reaktionen. Es gibt nicht mehr. Du brauchst nie überrascht sein, wie Menschen reagieren. Die eine Reaktion von Menschen ist, wenn du über Jesus sprichst, dass sie deine Friedensbotschaft annehmen und sagen, das klingt interessant, erzähl mir mehr davon. Die andere Möglichkeit ist die, dass sie sagen, hör auf mit dem Quatsch, mich interessiert der Blödsinn nicht. Da gibt's die, die das annehmen und dann gibt's die, die es ablehnen. Mehr Möglichkeiten gibt's gar nicht. Also du musst nicht überrascht sein, wenn du Jesus weiter sagst. Und Verse 11 und 12, da sagt er, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles böse lügnerisch gegen euch reden und so weiter. Dann sagt er in Vers 12, freut euch und jubelt, wenn sie schlecht über euch reden und so weiter. Denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ein Zeichen eines aufrichtigen, reifen Christen ist das, dass du Anfechtung hast in vielerlei Weise. Wisst ihr, dass du als Christ verfolgt, ausgelacht, dass Leute böse, leumderisch über dich reden, weil du Christ bist, das ist keine Wahrscheinlichkeit, sondern das ist hundertprozentige Sicherheit. Wisst ihr warum? Weil Gott es versprochen hat. Wenn ihr schlagt auf 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12. 2. Timotheus, Kapitel 3 und Vers 12. So ein kleiner Brief, der immer so schwer zu finden ist, gell? 2. Timotheus 3, Vers 12, da lesen wir, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das ist keine Wahrscheinlichkeit, das ist ein Versprechen. Wenn du gottesfürchtig leben möchtest in Christus Jesus, dann wirst du verfolgt werden. Das ist ein Versprechen Gottes. Liest du zwar nicht auf Glückwunschkarten und auf Kalender, aber ist trotzdem ein Versprechen Gottes. Das kann sein, direkte körperliche Schmähung übrigens. Wisst ihr, wie viele Christen 1993, die Zahlen habe ich zufällig, 1993 umgebracht wurden weltweit, weil sie an Christus glauben. Was schätzt ihr so? 200.000. Noch nie so viele in der Menschengeschichte. Es wurden noch nie so viele Christen umgebracht wie heute um ihres Glaubens willen. Und wenn man glaubt, das ist historisch, dann ist man schlecht informiert. Wisst ihr, man hat immer nur das kleine Österreich oder Deutschland vor sich, wo das nicht vorkommt. Nicht in dem Sinn, dass man umgebracht wird dafür. Aber es leben ja auf der südlichen Halbwelt wesentlich mehr Menschen. In Afrika, Asien, China und so weiter, Russland, Südamerika, werden tausende Menschen umgebracht, um der Sache Jesu willen. Bei uns ist es eher so, dass Menschen über dich lachen, wenn du über Jesus sprichst, dass sie schlecht über dich reden. Am Arbeitsplatz kannst du Nachteile haben bis zur Entlassung, wenn du zum Beispiel ehrlich bist. Wo habe ich das Mädchen getroffen? Ein Bursche. Kam bei uns, Wolfgang. Der Wolfgang, genau. Der wurde entlassen, weil er ehrlich ist. Und der Boss hat gesagt, so können wir nicht arbeiten in unserer Firma. Er hat gesagt, ich kann nur so arbeiten. War einer der besten Arbeiter, wurde gefeuert, weil er ehrlich ist. Du kannst deinen Arbeitsplatz heute in Österreich und Deutschland verlieren, wenn du wirklich Jesus ernst nimmst. Das kann dir passieren. Das Gerücht über dich, dass sie sagen, der Sektierer und so weiter, das ist keine Wahrscheinlichkeit, das ist ganz sicher. Und dann steht im Vers 12, wenn es so ist, Glück, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Vielleicht nur ganz kurz etwas, ich mache es wirklich kurz, die Zeit vergeht so schnell. Über 50 Jahre hat in China zum Beispiel Mao Zedong geherrscht, habt ihr gehört wahrscheinlich davon, oder? Das war ein furchtbarer Herrscher. Als der in den 40er Jahren die Herrschaft angetreten hat, hat er 1 Million Christen sofort umgebracht. Das war wie ein Holocaust wie bei uns im Zweiten Weltkrieg mit den Juden. Alle Missionare mussten raus, Christentum war absolut verboten. Für 50 Jahre. Und wir in der westlichen Welt haben gesagt, es ist das Ende der Kirche in China. Wisst ihr, welche Kirche am schnellsten gewachsen ist in den letzten 50 Jahren? Die Kirche in China. Für jeden einen Christen, der damals übrig geblieben ist, gibt es heute zwischen 30 und 50. Die Kirche in China ist zwischen 30 und 50 Mal gewachsen in den letzten 50 Tagen unter Mao Zedong. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Nicht trotz Mao Zedong, sondern wegen Mao Zedong ist die Kirche so gewachsen. Zeigt sich in der Geschichte, auch in der frühen Christengeschichte, wenn Christen verfolgt werden, wenn Druck ist, wenn es etwas kostet, dann wächst der Leib Christi und wird gereinigt. Wisst ihr warum? Ein Grund, warum ich glaube, warum unsere Kirche so schlapp ist, hier in unserem Westen, warum alles so lauwarm geworden ist, wisst ihr warum? Weil Christsein nichts kostet. Vor allem, wenn du nicht 100% hinter Christus stehst, wenn du dich so durchschleichst, kostet Christsein. Du kannst hier sitzen, kein Mensch rührt dich an. Wenn du nach Hause kommst, sagst du vielleicht, ja, ich war Skiurlaub in Österreich, ja, super, schon braun bist du geworden. Wen kümmert's? Und wenn wir oftmals beten, lieber Vater, schenk, dass wir im Frieden leben, glaube ich, vielleicht sollten wir anfangen zu beten, dass wir wieder mal verfolgt werden. Ich glaube, das wäre für unsere Kirche die letzte Rettung. In vielerlei Weise. Nicht, ich muss euch ehrlich sagen, ich bin nicht so weit, dass ich beten würde, Herr, schicke Verfolgung. Aber ich glaube, es wäre vielleicht das eine, das unsere Kirche im Westen heute braucht. Dass es endlich wieder was kostet, Christ zu sein. Und dass die Kirche wieder wachsen kann und gereinigt wird. Geht zu Matthäus 5, das ist jetzt die letzte Minute, jetzt möchte ich euch was zeigen. Wir fangen im Vers 10 an und gehen von Vers 10 zurück bis Vers 3. Wenn du wegen deines Christseins noch nie Anfechtung erlitten hast, welcher Art auch immer, wenn du noch nie Nachteile hattest, Menschen schlecht über dich redeten, weil du Christ bist, weißt du warum? Weil du kein Friedensstifter bist. Weil du die Friedensbotschaft nicht weitergibst. Vers 9 steht das. Wenn du kein Friedensstifter bist, wenn du Jesus nicht weitersagst, dann kommt das daher, weil du, Vers 8, noch kein reines Herz hast. Du tust nicht das eine, sondern die anderen 10 Dinge in deinem Leben. Wenn du kein reines Herz hast, dann kommt das daher, weil du, Vers 7, noch nicht gelernt hast, barmherzig zu sein, noch nicht gelernt hast, zu geben. Wenn wir nicht barmherzig sind, wenn wir noch nicht gelernt haben, zu geben, dann kommt das daher, Vers 6, weil wir nicht hungern und weil wir nicht dürsten nach der Gerechtigkeit, weil wir gar nicht anders werden wollen. Wenn wir keinen Hunger, keinen Appetit nach Gottes Gerechtigkeit haben, dann kommt das daher, Vers 5, weil wir uns noch nicht sanftmütig, demütig der Führung Gottes untergeordnet haben. Wenn wir nicht demütig sind, dann kommt das daher, weil uns unser Zustand noch gar nicht leid tut. Weil wir unsere miserable Lage noch nie vor Gott gebracht haben. Und wenn dir dein Zustand nicht leid tut, dann kommt das daher, Vers 3, weil wir noch nicht erkannt haben, dass wir geistlich arm, geistlich bankrott sind, geistlich arm sind. Und wenn du noch nicht erkannt hast, dass du geistlich arm bist, dann lass mich etwas über dich sagen heute Abend. Du selber weißt es ganz genau. Die anderen um dich wissen es wahrscheinlich nicht. Aber du selber weißt es ganz genau. Wenn du noch nicht erkannt hast, dass du geistlich arm bist, das ist der letzte Schritt, kann ich eins über dich sagen. Du bist nicht glücklich. Du bist nicht glücklich. Denn diese 8 Schritte sind laut unseres Herrn Jesus Christus die 8 Schritte zum Glück, zu einem erfüllten Leben. Und wenn wir ein erfülltes Leben haben wollen, dann glaube ich, sollten wir den Herrn Jesus Christus ernst nehmen und die Schritte vielleicht einmal ganz persönlich nur zwischen uns und dem Herrn Jesus abklären und durchgehen. Erinnert euch, das sind die Charakterregeln. Erst wenn ein Christ diese Charakterregeln durchgemacht hat, machen die Verhaltensregeln, die übrige Bergpredigt von Jesus, einen Sinn, sonst nicht. Gott geht es immer zuerst um unseren Charakter und erst dann um das rechte Verhalten. Okay, ich wollte noch zusammen mit euch beten. Lieber Herr Jesus, wir möchten vor dir kommen und einfach Danke sagen für diese Bergpredigt, für diese Seligpreisungen. Wir möchten dir einfach danken für dieses wertvolle Wort, das du uns da gegeben hast in deiner Bergpredigt. Danke, Vater, dass du nicht an unserem Verhalten in erster Linie interessiert bist, sondern vielmehr an unserem Charakter. Wie wir sind. Lieber Vater, und ich danke dir so sehr, dass nicht wir uns ändern müssen, weil wir uns gar nicht ändern können, sondern alles, was wir tun müssen, ist dich, der Herr, sein lassen. Dich in unserem Leben Gott sein lassen, deine Herrschaft anzuerkennen und uns demütig deiner Herrschaft unterordnen. Ja, ich bete so sehr, dass wir lernen, und ich bete, dass du uns in Umstände hineinwirfst, wo wir lernen, neu lernen, dass wir geistlich arm sind. Und dass wir dann demütig zu dir kommen, es uns leid tut, wir Buße tun, umkehren und uns sanftmütig deiner Führung unterwerfen. Dass wir dann wieder ganz neu einen Hunger bekommen für dein Wort, dass wir wieder ganz neu lernen zu geben, wegzuschauen von uns selbst, welches wir nur können mit deiner Gnade, nicht aus uns heraus. Dass wir dann auch wieder lernen, ein reines Herz zu haben, nämlich dich alleine zu predigen, dich alleine zu verkünden. Und Herr, ich bete, dass wir lernen, neu und frisch, durch deine Gnade, durch deine Kraft, Friedensstifter zu sein, die Friedensbotschaft des Herrn Jesus hinauszutragen. Und Vater, wir wissen, dass wenn wir das tun, es zum einen die Menschen gibt, die es mit Freuden annehmen, und zum anderen die Menschen, die uns verlachen, verschmähen und verfolgen werden. Vater, wenn es so ist, dürfen wir uns darüber freuen und fröhlich sein, denn den Propheten vor uns ist es nicht anders ergangen. Danke, lieber Herr Jesus, für deine Gegenwart, für dein Wort, welches unser Herz erneuert, verändert, uns Freude schenkt und uns ausrüstet zu einem gottgefälligen Leben. Danke für dich selbst, lieber Herr Jesus. Und ich befehle dir jeden Einzelnen von dieser Gruppe an, wenn sie morgen nach Hause fahren, dass ihr Herz neu entflammt, sie sich neu verlieben und ich selber als Erster, wir uns gemeinsam neu verlieben in dich, Herr Jesus. Damit wir wieder etwas zu sagen hat, damit unser Mund wieder überläuft mit der Botschaft Jesu. Dies bete ich für uns alle, denn das ist der einzige Sinn, der einzige Grund dieses Lebens, dass wir deinen Segen empfangen und diesen Segen weitergeben. Dafür danke ich dir von Herzen, dass du alles das möglich machst durch deine Kraft. Und ich bete das in deinem Namen. Amen. Okay. Damit möchte ich mich von euch verabschieden.